eigentliche Aufzeichnung an. Dann begrüße ich Sie also jetzt noch einmal offiziell zu dieser Veranstaltung. Die ersten Tweets kamen, mein Schuhband ist offen, okay, dieses Problem ist behoben. Die Frage, wo man die Folien kriegen kann. Die Fachschaft fragte nach den Folien und ich habe sie dorthin gegeben. Dort werden sie gedruckt. Also es gibt die offensichtlich auch in gedruckter Form, wo man sie erwerben kann, wenn man so Handschriften, so Notizen reinmachen möchte. Ich werde sie auch nochmal auf die Webseiten auch noch drauf machen. Und die Aufzeichnungen, da gibt es eine Seite, da werde ich noch einen Link unterbringen. Da gibt es ein Archiv bei TTT, wo die dann hoffentlich stehen werden. Ah, gut, ist also schon da der Link. Aber die Aufzeichnungen, tut mir leid, die sind natürlich erst nach der Vorlesung immer da. Bitte? Bitte, laut. Ob Sie Folien, die gleich sind wie im letzten Jahr? Im Wesentlichen ja, ich habe aber einige Definitionen, die ein bisschen unklar waren und dann zu Verwirrung gesorgt haben, die habe ich ein bisschen geschärft, dass die etwas genauer sind. Und dann vielleicht auch noch eine andere Ankündigung, vielleicht eine von diesen Trivia. Ab nächstem Winter wird die Vorlesung auf Englisch angeboten, damit auch unsere Masteranfänger aus dem Ausland, die keinen Hintergrund in diesem Stoff haben, ebenfalls davon profitieren können. Das heißt also, wenn Sie etwas Probleme mit dem Englischen haben, dann sollten Sie diesmal bestehen. Okay, also das erste Thema. Also gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Hinten anmachen. Hinten. So? Okay. Wenn es also keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich sagen, fangen wir an. Das erste Thema ist Korrektheit von Programmen. Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass unser Selbstbild typischerweise ist, wir denken, Sie denken, vermutlich, ich denke von mir ebenfalls, dass man eigentlich genial ist, dass man eigentlich alles richtig macht und ein perfekter Problemlöser ist oder eine perfekte Problemlöserin und dass dieses Selbstbild oft leider kollidiert mit der Wirklichkeit in dem Moment, wo wir anfangen zu programmieren. Weil wenn wir anfangen zu programmieren, wird uns der Compiler auf eine unbarmherzige Weise zeigen, dass wir leider die Regeln der Syntax nicht beherrschen und dass das Programm nicht kompiliert, dass wir Typfehler gemacht haben, dass wir Flüchtigkeitsfehler gemacht haben, dass wir Variablen plötzlich anders mit einem anderen Namen verwenden wollen, als wir sie deklariert haben. Und all solche hässlichen Sachen, die unsere Schludrigkeit an unserer Schludrigkeit liegen. Also das heißt, die Genialität kommt oft zusammen. Unsere Genialität kommt zusammen mit einer gewissen Nachlässigkeit bei der Umsetzung der Genialität. Und das ist natürlich, ja, wenn wir Übungsaufgaben machen, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass wir die Punkte nicht kriegen oder der Bonus verspielt wird. Das ist ein lässliches Ding. Etwas anderes ist es, wenn Sie natürlich professionell Software entwickeln. Und da ist es natürlich genauso, dass da ebenfalls die Genialität der Programmierer möglicherweise nicht unmittelbaren Ausdruck findet in der Genialität der Programme. Und wenn Sie so App-Entwickler sind und dann in einem App-Store Ihr kleines Programm drinsteht und jemand hat es dann für 99 Cent gekauft und es funktioniert nicht, dann wirft er das wieder runter und das war's. Aber in vielen Situationen hat ihre Software eben doch noch eine etwas weitreichendere Funktion. Zum Beispiel, sie steuern eine Rakete, sie sind beteiligt an der Entwicklung von einer Betriebssoftware, sie sind im Bankenbereich angestellt und sind dafür verantwortlich, dass die Transaktionen der verschiedenen Bankkunden richtig abgewickelt werden. Und wenn jetzt Sie Ihre Rakete steuern und die plötzlich in der Luft explodiert, weil Sie irgendeinen Neigungswinkel oder irgendwelche Kräfte falsch berechnet haben, dann führt das zu einem Verlust von einem Satelliten von 200 Millionen Euro. Oder wenn Sie die Firmensoftware machen und die Software ausfällt, es ist ein Mega-GAU für eine Firma, wenn die Software für eine Stunde nicht ansprechbar ist. Führt das zu einer massiven Umsatzeinbuß und je nachdem, wie groß der Konzern ist, umso größer ist der finanzielle Schaden. Und wenn eine Bank, und da können Sie das vielleicht auch direkt sehen, wenn dann halt die Transaktionen von 100.000 Kunden verloren gehen und deren Bankkonten ins Minus rauschen oder da Geisterbeträge auftauchen, dann ist die Katastrophe groß. Also sowas sollte eigentlich nicht passieren. Und gut, bei diesen Dingen, diese Beispiele, die ich Ihnen geschildert habe, sind die, wo es nur um einen finanziellen Schaden geht. Jetzt gibt es natürlich auch viel Software, wie Sie auch wissen, wo Menschenleben oder die Gesundheit von Menschen auf dem Spiel stehen. Also zum Beispiel, wenn die Rakete nicht unbemannt ist, sondern da ein Astronaut drin sitzt oder wenn Sie ein Flugzeug steuern, dann sollte das besser funktionieren. Oder wenn Sie Signalanlagen für Züge machen, dann sollte es schon nicht passieren, dass die Züge ineinander rauschen. Ja, dann sollte tatsächlich garantiert sein, dass immer nur ein Zug auf der Strecke ist. Und genauso, könnte ich noch weitere Beispiele geben. Also insofern ist es schon eine nicht triviale Angelegenheit, zu garantieren, dass Ihr Programm tut, was es tun soll. Und ich meine, als Verantwortlicher, jeder verantwortliche Hersteller, jede verantwortliche Herstellerin wird natürlich dafür sorgen wollen, dass ihre Produkte eine Mindestanforderung an die Qualität einhalten. Ja, weil sonst kann man sie auf irgendeine Weise auch nicht mehr verkaufen. Also wie können wir sicherstellen, dass unser Programm tut, was es tun soll? Das ist jetzt die große Frage. Und da die Informatik hat, das ist ein altes Problem, das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie gestern aufgekommen ist oder im letzten Jahr. Das ist letztendlich ein Engineering-Problem. Ja, Sie stellen etwas her und dann muss der Ingenieur muss in der Lage sein, die Vorgaben richtig umzusetzen. Und in der Informatik ist es dafür die Disziplin des Software Engineering oder der Softwaretechnik erfunden worden. Auch hier an der TU München, da gab es ja diesen Herrn Bauer, der drüben diesen FL Bauer Hörsaal zu seinen Ehren bekommen hat, der das Wort Software Engineering erfunden hat. Und ich glaube, Sie, diejenigen, die Informatik machen, wer macht eigentlich Informatik? Okay, wer macht Games Engineering? Auch ein? Ganz wenige. Und dann Wirtschaftsinformatikerinnen sollten wir noch haben. Okay, das sind auch ein paar. Also da machen wahrscheinlich einige von Ihnen EIST parallel. Das ist diesen Semester, wenn ich das recht sehe. Einführung in die Softwaretechnik. Nee, ist das nicht auf dem Programm? Ah, okay. Also jedenfalls in dieser Vorlesung geht es da genau um solche Fragen. Wie kann ich systematisch den Prozess der Softwareentwicklung so systematisieren, dass gute Qualität herauskommt. Und dazu gehört unter anderem, außer dass man da diese Vorgehensmodelle einhält, dass man die Software testet. Das ist natürlich klar, eine Software, die noch niemals gelaufen ist, die wird wahrscheinlich auch niemals laufen. Ja? Die wird irgendwie fehlerhaft sein. Also sie muss irgendwie mindestens einmal... das ist hier mein Ding. Gut, ist ja auch noch nichts Besonderes passiert. Okay. Also dann, das heißt, man wird auch systematisch testen und das ist alles sehr wichtige Techniken und es gibt auch mittlerweile ausgefeilte Systeme, die automatisch diese Tests generieren und versuchen, möglichst systematisch ihr Programm oder überhaupt ein Programm durchzugehen. Microsoft hat da und ich glaube auch Google betreiben riesige Farmen von Rechnern, die nächtelang die neu entwickelten Programme auf Tests laufen lassen, um herauszufinden, ob die wirklich funktionieren. Das heißt, das ist das A und das ist ein entscheidender Baustein, um hochwertige Software herzustellen. In einigen Fällen bleibt aber natürlich trotzdem ein Restrisiko übrig, sind wirklich alle Eckfälle abgedeckt. Testen kann halt nur einzelne Eingaben überprüfen und es gibt beliebig viele Eingaben, auf denen der Testgenerator nicht geliefert hat. Also ist in den ersten Jahren der Informatik, ich würde denken, in den 70er Jahren gab es schon da die ersten Techniken dazu, die entwickelt wurden, aber wirklich, wie soll ich sagen, Production-Quality-Systeme, um solche Verifikationen durchzuführen, sind erst in den letzten Jahren aufgetaucht. Und mittlerweile gibt es tatsächlich einige Systeme, die daherkommen mit einem mathematischen Beweis, dass sie korrekt sind. Und dieser mathematische Beweis ist dann auch nicht auf dem Papier geführt, sondern mit Hilfe von einem Theorembeweiser und in einer formalisierten Form, weil wenn so ein Beweis, sagen wir mal, auch über 10.000 Zeilen hat oder meinetwegen 100.000 Zeilen, dann wird man als Mensch ihn nicht mehr lesen wollen. Aber dann ist man froh, wenn man so einen Proofchecker hat, der den Beweis überprüft. Also diese Technik ist dann angewendet worden, zum Beispiel es gibt einen verifizierten C-Compiler, es gibt ein verifiziertes Betriebssystem und es gibt in Teilen verifizierte Software in besonders kritischen Anwendungen. Und das sind diejenigen Techniken, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen. Okay? So, und das Hilfsmittel dazu ist eines, was eigentlich zuerst einmal ganz banal daherkommt und wofür es auch Programmiersprachenunterstützung gibt, nämlich die Sache mit den Zusicherungen. Was ist eine Zusicherung? Eine Zusicherung in Java zum Beispiel, da gibt es ein Assert. Und Sie können ein Assert hinschreiben, das können Sie irgendwo in Ihr Programm einstreuen und diesem Assert eine Bedingung mitgeben. Und dann können Sie das Laufzeitsystem veranlassen, zu überprüfen, ob die Bedingung tatsächlich erfüllt ist, wenn immer der Programmpunkt bei der Ausführung erreicht wird. Also hier ist ein super kleines Programm. Möglicherweise zumindest, als ich das letzte Mal Info 1 gelesen habe, war das mehr oder weniger das erste Programm, was ich gezeigt habe. Ich weiß nicht, was der Herr Recke macht, im letzten Jahr gemacht hat. Möglicherweise hat er das auch verwendet. Das GGT-Programm, das den größten gemeinsamen Teiler für zwei Zahlen berechnet. Ja, und dann könnte man... Es besteht im Wesentlichen, es liest zwei Zahlen ein, dann hat es im Wesentlichen diese eine Schleife, in der immer die kleinere Zahl von der größeren Zahl abgezogen wird, bis die beiden Zahlen gleich sind. Und dann könnte man natürlich hoffen, dass dann, wenn die Schleife verlassen wird, tatsächlich die beiden Zahlen auch gleich sind. Ja, und das könnte man überprüfen lassen, indem man da ein Assert einstreut und das dann von dem Laufzeitsystem überprüfen lässt. Jetzt ist die Frage, ist es tatsächlich so, dass da immer x gleich y ist, wenn man die Schleife verlässt? Gibt es da irgendeinen guten Grund dafür? Naja, wenn sie verschieden sind, wird man ja in der Schleife bleiben. Ja? Das heißt, deswegen ist es klar, ich kann hinter der Schleife muss natürlich die Gleichheit gelten, weil sonst hätte ich die Schleife ja nicht verlassen. Okay? Das ist also eine statische Methode, dieses Assert, das ein boolesches Argument erwartet. Und wenn Sie das jetzt genauso abgetippt haben und dem Java-Compiler vorgeworfen, der hätte das ordentlich kompiliert und Sie führen es aus und dann passiert natürlich gar nichts, dann werden diese Sachen einfach ignoriert. Sie müssen das Laufzeitsystem mit dieser EA-Option, Enable Assertions, starten und dann werden sie ausgewertet. Und wenn dann True zurückliefert, also die Auswertung von diesem Methodenaufruf Assert für Assert, wird dann das Argument auswerten. Und wenn dann True rauskommt, passiert, dann geht es einfach weiter. Und wenn da False rauskommt, dann wird ein Assertion Error geworfen und die Programmausführung terminiert. Ja, aber Sie kriegen dann zumindest diesen Assertion Error. Okay. Das heißt, dieser Laufzeittest überprüft, weil sie eine Bedingung hinschreiben können. Das ist eine Möglichkeit, sich den Zustand, der da erreicht wird, den Programmzustand anzuschauen und eben auf irgendwelche Eigenschaften hin zu testen. Und das ist natürlich klar, dass das, weil wir ja hier eine volle Programmiersprache haben, Java, dass das natürlich allen möglichen Missbrauch Tür und Tor öffnet. Weil Sie könnten ja zum Beispiel, wie Sie vielleicht wissen, ist es in Java so, dass eine Zuweisung auch ein Ausdruck ist. Das heißt, Sie können in dieser Zusicherung, in diesem Assert, können Sie den Programmzustand ändern, indem Sie eine Variable ändern, indem Sie da zum Beispiel 0 zuweisen oder sowas Schreckliches machen. Und dann macht es einen Unterschied, ob Sie prüfen oder nicht. Das ist natürlich super blöd, weil dann hat nämlich Ihr Programm eine unterschiedliche Semantik, je nachdem, oder führt zu unterschiedlich oder kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem, ob Sie diese EA-Option angeschaltet haben oder nicht. Und das ist natürlich ein Phänomen, das die Physiker vielleicht kennen, sozusagen das, was ist das Phänomen da? Sie testen ein System und dann stören Sie das System. Das wollen wir hier aber durch das Testen. Indem Sie sozusagen hinschauen, verändern Sie, das ist also im Quantenbereich, ja, nur so, ja, ist halt irgendwie eine Analogie, ja. Aber das wollen wir hier nicht haben, eigentlich. Ja, deswegen ist es sozusagen, kommt sofort, die gewissermaßen die gute Programmierpraxis, die Sie hier einhalten sollten. Das, was immer Sie in Ihrem Test überprüfen, sollte so gemacht sein, dass es das Programm selbst nicht stört. Ja, und das ist natürlich jetzt hier bei Zahlen, wenn ich hier beim GGT, ja, da hat man diese X und Y oder A und B. Das ist alles einfach. Aber natürlich im Allgemeinen haben Sie richtige Programme und die richtigen Programme hantieren mit vielen Klassen und Objekten und Datenstrukturen. Sie haben Listen, Sie haben Arrays, Sie haben, was weiß ich nicht alles. Und diesen Programmzustand zu inspizieren ist dann tatsächlich nicht ganz leicht, ja, weil wenn Sie eine ganze Liste inspizieren müssen, müssen Sie durch diese Liste durchgehen. Ja, aber da müssen Sie halt auch darauf achten, dass Sie durch diese Datenstruktur durchgehen, ohne sie zu verändern. Und ich glaube, eines von diesen Dingen, die man da machen kann, systematisch sich implementieren kann, zusammen mit seinem System, dass man so, sich so in Spezierklassen, zu jeder Klasse so eine Besichtigungsklasse zulegen oder realisieren, die durch die Datenstruktur durchgeht, mit Hilfe von irgendeinem Visitor-Pattern und dann eine Eigenschaft der Datenstruktur ermitteln kann, ohne die Datenstruktur selbst zu verändern. Okay? Und so, das wäre eine Methode, wie wir damit stellen Sie, wenn Sie dieses Assertion Enabled immer eingestellt haben, dann stellen Sie sicher, dass tatsächlich Sie am Ende dieser Assertion natürlich nie dahinter kommen, wenn die Eigenschaft verletzt ist. Hat natürlich diesen blöden Nachteil, dass wenn Sie leider falsch gedacht haben, dann gibt es immer diese Assertion Errors, die der Kunde auch nicht mag. Ja, der mag überhaupt nicht, wenn da plötzlich ein Error erscheint. Also dann sollten Sie, bevor Sie an den Kunden ausliefern, lieber sicher sein, dass tatsächlich die Assertion tatsächlich gilt und sie dann rausnehmen irgendwie. Aber während der Testphase sind solche Assertions sehr schön, weil die Ihnen tatsächlich, da können Sie die Eigenschaften, die Sie haben wollen, tatsächlich gut überprüfen. Aber, und das ist eben das kleine Problem dabei, Sie können das natürlich nur für die Programmläufe überprüfen, die Eigenschaft, die tatsächlich vorkommen, ja, die in Ihrem Testlauf vorkommen. Jetzt bei dem GGT gibt es leider sehr viele Programme, die man durch sehr viele Zahlen, für die man den GGT berechnen kann. Und jetzt wollen Sie die sicherlich nicht alle einzeln ausprobieren. Und wenn Sie dann das für sieben Paare von Zahlen ausprobiert haben, dann können Sie denken, naja, es wird schon stimmen. Aber möglicherweise ist dann gerade bei der achten, würde es nicht stimmen. Und deswegen wäre es schön, wenn wir eben eine generelle Methode hätten, die nicht nur für einzelne Programmläufe sondern für alle möglichen Programmläufe und sinnvolle Ergebnisse, also uns eine Aussage macht. Ja? Das wäre jetzt die Frage, gibt es sowas? Und wenn ja, wie kann man das machen? Und ja, leider ist hier irgendwie das Bild ein bisschen verrutscht. Das liegt daran, dass ich irgendwie eine neue Option bei meinem LaTeX verwendet habe. Die Methode, die ich Ihnen hier vorstellen will, geht auf den Herrn Floyd zurück, der eines der Pioniere im Bereich der Informatik. Der hat auch in der Algorithmen, zu der Zeit waren die Leute noch nicht so sonderlich spezialisiert. Der hat hier in diesem Bereich etwas gemacht. Der hat auch Algorithmen entwickelt. Das war alles damals noch eins. Das ist das eine. Wir werden uns also diese Methode von Floyd anschauen. Und wir brauchen natürlich jetzt eine Programmiersprache, wo wir das ausprobieren können. Und jetzt könnten wir wir könnten jetzt C nehmen, wir könnten Java nehmen, wir könnten irgendeine andere Sprache Ihrer Wahl nehmen, JavaScript vielleicht oder so. Aber das Problem ist, die moderne Programmiersprachen sind unglaublich reichhaltig und bieten sehr viele Phänomene an, Hilfsmittel für die Programmiererin und den Programmierer. Und wenn Sie über die Korrektheit Ihres Programms nachdenken, müssen Sie natürlich mit allen diesen Features, die die Programmiersprache anbietet, umgehen können. Und je mehr Features, desto mehr Arbeit. Und wenn wir uns jetzt hier, die Grundidee versuchen wollen zu verstehen, ist es verhältnismäßig sinnlos, dann mit einer Megasprache anzufangen, die so kompliziert ist, dass wir überhaupt Mühe haben, sowieso zu verstehen, was sie tut, und dann auch noch Regeln für Korrektheitsbeweise abzuleiten. Das ist dann verhältnismäßig hoffnungslos. Deswegen machen wir hier das Umgekehrte. Wir nehmen die kleinstmögliche Programmiersprache, die noch einigermaßen interessant ist. Und das ist, was ich immer Mini-Java nenne. Das ist also im Prinzip nichts anderes als ein Programm, das Schleifen hat, das bedingte Verzweigungen hat, also if then else, und außerdem Zuweisungen. Also die einzigen Datentypen sind Variablen und in diesem Falle Int-Variablen und vielleicht boolsche Variablen, und die einzige Operation, die man zuführen, also man hat dann die arithmetische Operationen und Zuweisungen und mehr nicht. Ja, das entspricht also, wenn Sie ein Java-Programm nehmen, nur die Main-Methode implementieren und sonst keine andere Methode. Und dann wäre so ein Mini-Java-Programm gerade der Rumpf der Main-Methode. Okay? Damit der Vorteil von dieser kleinen Programmiersprache ist, ich mache hier diese drei Dings, und dann wissen Sie schon, dann kennen Sie die Programmiersprache, und ich muss nicht noch stundenlang erklären, wie die Programmiersprache ist. Ja? Und wir können uns jetzt sofort überlegen, jetzt haben wir so ein Mini-Java-Programm, was können wir über dieses Mini-Java, wie können wir irgendwas darüber, können wir damit umgehen? Und die Idee ist, wir nehmen die Idee von den Asserts auf. Und wir sind natürlich extrem, und ein Assert reicht uns überhaupt nicht. Wir schreiben überall ein Assert hin. Im Prinzip vor und hinter jedes einzelnen Statements schreiben wir so ein Assert hin. Ja? Und dann schreiben wir überall hin, was wir denken, was an diesem Programmpunkt gilt, wenn man ihn erreicht. Okay? Das ist natürlich viel Schreibarbeit, aber angenommen, wir hätten das getan, dann ist sozusagen die Arbeit, die wir machen müssen, nur noch, ob das, was wir da hingeschrieben haben, auch zusammenpasst. Okay? Also Sie haben zum Beispiel hingeschrieben, x ist gleich 5 an eine Stelle. Dann steht dann danach ich kann es sogar mal irgendwie so machen. Beispiel, hier haben Sie hingeschrieben, assert x gleich 5. Und dann steht danach kommt die Zuweisung x gleich x plus 1. Und dann haben Sie hingeschrieben, assert x gleich 7. Okay, passt das zusammen? Was sagen die Experten? Passt das zusammen? Nein, natürlich nicht. War eine doofe Frage. Ich habe sie extra hingeschrieben. Kann natürlich nicht zusammenpassen, weil vorher war es ja 5. Wenn ich nur 1 draufgebe, dann ist nachher 6. Ja, das sagt uns der gesunde Menschenverstand. Also in Wirklichkeit, ja, das heißt, das passt nicht zusammen. Also nicht, wenn wir überall eine Assertion hinschreiben, ist es automatisch, passt das alles zusammen. Ja, sondern es kann auch sein, dass wir großen Müll hinschreiben. Ja, wir müssen also so, aber was wir gewonnen haben ist, wir müssen, dass die Sachen zusammenpassen, jetzt nicht mehr über das ganze Programm. Ja, wir müssen nicht über das ganze Programm nachdenken, sondern wir müssen jetzt nur noch über diese Zuweisung da nachdenken. Und dann würde ich doch sagen, ich hoffe, dass es jetzt irgendwie, ja, dass da irgendwie, wenn da 6 stehen würde, dann wäre das schon viel besser. Okay? Das ist die Idee. Und natürlich sind die Aussagen, die wir, ist natürlich nicht so, dass wenn wir in einen Programmpunkt kommen, dass x immer den Wert 5 hat. Ja, und das ist leider nicht so. Das heißt, wir müssen da schon irgendwie eine allgemeinere Aussage hinschreiben. Und deswegen ist dann auch die Frage der Überprüfung des Zusammenpassens, das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Ja, also was wir brauchen ist, wir brauchen letztendlich für jeden Programmpunkt irgendwie wir müssen uns ausdrücken können. Wir brauchen eine Sprache, in der wir unsere Ideen, unsere genialen Ideen irgendwie ausdrücken können. Und das ist dann, die Mathematik liefert uns da das Konzept von Formeln. Und wir schreiben dann eine Formel hin. X gleich hat den Wert 5 oder so, ist natürlich auch eine Formel, aber natürlich nur eine ganz einfache Formel. Vielleicht brauchen wir ein bisschen allgemeinere Formeln. Ja? Vielleicht brauchen wir zum Beispiel die Formel x größer als 5, ja, oder x kleiner als 17. Das wäre zum Beispiel auch so eine Formel. Und dann brauchen wir etwas, wenn ich sage, die Sachen müssen zusammenpassen, dann können wir draufschauen und sagen, ja, es wird schon stimmen. Können wir uns auch leicht täuschen, insbesondere wenn die Formeln ein bisschen komplizierter sind. Also wir müssen dann irgendwie eine Art, um mit Formeln umzugehen, da gibt es eben dieses Konzept, was die Mathematiker sehr lieben, und das ist das Konzept eines Beweises. Und das, was ist ein Beweis? Ein Beweis ist letztendlich, wenn Sie so wollen, das Konzept eine Folge von Schlüssen, wie wir dann nachweisen können, dass aus bestimmten Annahmen bestimmte Behauptungen folgen. Und das ist, und das würden wir hier einsetzen, solche Arten von Schlüssen. Ja, und vielleicht ist es da, dann, ich nehme jetzt mal an, dass alle von Ihnen diskrete Strukturen gehört haben. Wer hat nicht diskrete Strukturen gehört bisher? Keine. Alle haben diskrete Strukturen gehört? Und ich nehme mal an, da gab es so ein bisschen Logik. Ja? Und die Logik, die wir hier verwenden, ist im Wesentlichen diejenige, die in den diskreten Strukturen auch vorgekommen ist. Und ich möchte vielleicht haben Sie die in den diskreten Strukturen gehasst. Aber ich nehme an, der Javier hat das, haben Sie bei Javier Espasa gehört? Bei Bungertz, der Javier macht das diesen Winter und vorher war das der Herr Bungertz. Aber der hat auch Logik gemacht, oder? Ja. Gut. Und dann hat er Ihnen auch erklärt, ja, zumindest in der ersten Stunde kann man immer so ein bisschen philosophisch sein. Logik ist jetzt auch, das ist erfunden worden von griechischen Philosophen. Und die hatten zuerst einmal auch nicht die Korrektheit von Programmen im Visier, sondern was wollten die? Die wollten, das war ein Teil der Rhetorik. Ja? Das heißt, es war die Frage, wie kann ich einen Gegner stichhaltig von meinen Behauptungen überzeugen? Ja? Und dann muss ich ihnen, das mache ich das halt eben, das sind sozusagen rhetorische Figuren. Ja? Ich überzeuge ihn, dass ich bringe ihn dazu, zu glauben, dass A gilt. Ich sage dann, aus A folgt notwendigerweise, dass B gilt. Also, du hast A zugegeben, also muss B auch gelten. Ja? Und solche Arten von Argumentationen sind sind zum Beispiel im Bereich des Rechts und im Bereich der naja, der politischen Rede oder so, da muss man ja den politischen Gegner klein machen und je, ja, zu tot reden. Und das geht mit solchen Figuren natürlich viel besser als irgendwie anders. Okay, die haben noch andere Regeln, noch andere rhetorische Figuren, wie wie heißt das? Es gibt das Argumentum ad rem und es gibt das Argumentum ad hominem. Was ist das Argumentum ad hominem? Man versucht, den Gegner zu demontieren, zu beleidigen, in seiner menschlichen Existenz niederzumachen. Ja, du bist nichts, du hast ja gar nichts zu melden. Ja, das ist auch ein Argument. Wird gerne eingesetzt, setzen wir hier nicht ein. Ja, gelegentlich sieht man auch hier, auch bei Mathematikern beliebt ist das, gibt es auch so ein paar verschiedene rhetorische Figuren wie Beweis durch Einschüchterung. Ja, ich sehe sie scharf an, das ist so oder das ist trivial. Ja, und sie sind dann eingeschüchtert und sagen, ja, ich verstehe es zwar nicht, aber wenn der davon sagt, das ist trivial, dann wird es schon so sein. Ja, weil man denkt, man ist ja dann vielleicht doch in diesem Bereich vielleicht sonst genial, aber in diesem Bereich nicht ganz so. Und dann wird das, wenn der das sagt, wird es schon stimmen. Ist schlecht, kein wirklich mathematisches Argument. Ja, und also hier wollen wir uns dann mehr auf diese mehr mathematischen Argumente zurückziehen. Und ich glaube, eines von diesen ältesten Argumenten ist dann, dass man dort findet, ist diese Art von Schlussweisen. Dieses Beispiel, glaube ich, kommt von Aristoteles oder so irgendwie. Und das lautet dann irgendwie, alle Menschen sind sterblich, wenn sie mir das glauben. Und dann, wenn sie mir auch noch glauben, dass Sokrates ein Mensch ist, dann müssen sie zugestehen, dass Sokrates auch sterblich ist. Ja, das wäre sozusagen so ein Argument. Und man kann das die Mathematiker haben das dann angefangen, etwas zu formalisieren. Und das ist dann das Verdienst der Mathematiker, das zu systematisieren und zu formalisieren. Und dann gibt es so ein Konzept von Prädikaten, wie zum Beispiel Mensch zu sein, ist ein Prädikat. Und das schreibt man dann mit diesen komischen Klammern und so. X ist ein Mensch, wird dann also, kann man dann so hinschreiben. Und sterblich ist dann auch eben eine andere Eigenschaft von dem X. Und das sollte für alle X gelten. Und dann hat man dann, das ist das eine, und dann hat man dann solche, sowas wie, da kann man so eine Aussage machen, wie zum Beispiel, dass Sokrates ein Mensch ist. Und das ist dann, so eine Aussage kann wahr sein oder falsch sein. Ja, wenn ich annehme, dass sie wahr ist, dann würde ich in diesem Fall auch daraus schließen können, dass Sokrates sterblich ist. Ja, also wenn ich sozusagen noch einmal zurückgehe, das sind jetzt erstmal Aussagen. Und Aussagen können wahr sein oder falsch sein. Also indem ich eine Aussage hinschreibe, ich könnte auch sagen, Mensch, ein Elefant, ja, wäre auch ein Mensch, ist natürlich nicht wahr. Ja, also man kann Aussagen machen, aber der Witz von einer Aussage ist, dass sie eben wahr oder falsch ist. Und dann das Schließen setzt dann halt Aussagen in Beziehung mit Hilfe von irgendwelchen Regeln und versucht, aus Aussagen andere Aussagen abzuleiten. Wenn ich dann also annehme, dass irgendwelche Aussagen schon gelten, kann ich daraus schließen, dass andere Aussagen auch gelten. Ja, ich nehme an, dass Sokrates ein Mensch ist, das ist eine Annahme, vielleicht ist sie gerade falsch, in Wirklichkeit ist es meine Schildkröte. Ja, und dann aber wenn diese Annahme denn gilt, dann kann ich diese Regel oben, und diese Regel oben drüber auch gilt, dann kann ich daraus schließen, dass eben in diesem Falle Sokrates auch sterblich ist. Ja, in diesem Falle, wenn es Sokrates eine Schildkröte wäre, dann wäre die Aussage auch richtig, aber ich müsste dann ein anderes Argument anwenden. Also zumindest bräuchte ich dann halt auch noch eine Regel, die mir sagt, für alle X ist eine Schildkröte, daraus folgt, dass X sterblich ist. Ja? Und dann kann ich das auf meine Schildkröte ebenfalls anwenden. Ja? Wobei bei Schildkröten natürlich ein bisschen länger leben. Okay. Und dann, das ist vielleicht das noch, also damit wollte ich Sie nur erinnern daran, wie Schließen in der Logik passiert und wie das tatsächlich wie man sich schon noch ein bisschen zumindest als Eselsbrücke merken kann, dass es dabei um so etwas geht wie eine formalisierte, aber letztendlich rhetorische Argumentation, die hieb- und stichfest ist. Und dann gibt es dann etwas, was Rhetoriker, weiß ich gar nicht, wie sehr die das verwenden, aber in der Mathematik spielen die eine gewisse Rolle. Das sind Aussagen, die immer wahr sind. Das sind in dieser Hinsicht ewige Wahrheiten. Die sind natürlich in dieser Weise auch ein Stück weit langweilig, weil sie ja immer wahr sind. Und die nennen die Mathematiker Tautologien. Und hier sehen Sie Beispiele für solche Tautologien. Das erste ist eine Aussage, es gilt immer entweder die Aussage oder ihr Gegenteil. Zumindest in der Logik, wie wir sie kennen, gilt das immer und das werden wir natürlich auch verwenden hier. Wobei die Mathematiker nicht Mathematiker wären, wenn sie nicht auch eine Logik erfunden hätten, wo diese Aussage nicht gilt. Aber das nur am Rande. Eine andere Tautologie, die wird uns öfters begegnen, weil wir über Programme nachdenken und Programme haben die einzigen Werte, mit denen sie rechnen können in unserem kleinen Mini-Java sind Zahlen und deswegen ist diese Tautologie zum Beispiel nützlich. Die sagt, eine Zahl ist entweder negativ oder 0 oder größer als 0. Okay, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, das kennen Sie alle, aber dann Sie müssen sich die sozusagen trotzdem vorlesen, sozusagen im Geiste, also es ist nicht ganz selbstverständlich, dass es gilt. Man muss sozusagen, man sieht da an dieser, die habe ich Ihnen hingeschrieben, weil die möglicherweise in irgendwelchen Beispielen vorkommt, aber vor allen Dingen, um Ihnen zu demonstrieren, dass man eben dann doch konzentriert so eine Formel lesen muss, um zu erkennen, ist sie denn tatsächlich immer wahr oder nicht. Oder was ist, und hier in diesem Fall muss man schon ein ganz kleines bisschen überlegen, um sich zu vergewissern, dass sie tatsächlich immer wahr ist. Okay, jetzt habe ich Ihnen hier noch ein paar mehr von diesen Dingern hingeschrieben, aber auch mehr oder weniger zur Erinnerung. Das ist, also jetzt sollte jetzt nichts sein, was Sie in große Überraschung versetzt. Da gibt es eben so bestimmte Möglichkeiten, wenn Sie haben eine komplizierte Formel. Und das ist ja immer das Problem bei diesen Formeln, dass die schnell kompliziert werden und dann blicken wir nicht mehr durch. Und das ist natürlich blöd. Und also eines des A und O von diesen Sachen ist, wie man Formeln vereinfachen kann. Und hier sind so ein paar Regeln, die man da anwenden kann, die Sie vermutlich kennen. Also das heißt, doppelte Verneinung ist Bejahung, also nicht A ist A, A und A ist auch A. Und dann haben Sie diese nächste Regel hier, diese hier. Wie heißt die? Das ist die De Morganische Regel. Die gibt es auch noch in umgekehrter Richtung. Wenn Sie das also nicht A und B ist nicht A oder nicht B, dann diese beiden Gesetze sind sowas wie Distributivgesetze, mit denen Sie es so distributiv ausrechnen können. Und das hier sind so Absorptionsgesetze. Da muss man ein klein wenig darüber nachdenken, bevor man sich vergewissert, dass das tatsächlich auch gilt. Ja, also schauen wir uns dieses erste an. Ich behaupte, A oder A und B, das ist dasselbe wie A. Ja, also da kann man sich überlegen, angenommen A gilt, dann gilt auch A oder irgendwas. Okay, das heißt, das gilt in die eine Richtung. Und wenn A gilt oder A und B, dann gilt eben entweder A oder es gilt sogar noch mehr als A, nämlich A und B. Also gilt A insbesondere auch. Ja? Und daraus folgt, dass das also dasselbe ist wie A. Und das gilt dann auch in die andere Richtung. Wenn A und B oder A gilt, dann das ist auch dasselbe wie A. Ich nehme an, dass Sie diese schon gesehen haben. Die habe ich hier auf diese Folie gebannt. Wenn Sie sich die Folien dann anschauen und Sie haben dann irgendeine komplizierte oder Sie haben eine komplizierte Aufgabe zu lösen und Sie brauchen gewissermaßen einen Primer für so ein paar Gesetze, dann können Sie da auf diese Folie nochmal draufschauen. Gibt es Fragen? Nee. Dann schauen wir uns jetzt unser Beispiel an und überlegen jetzt erst einmal, was wir für Behauptungen denn da hinschreiben könnten, möglicherweise. Also erstens das, aber das vielleicht noch, bevor wir irgendwelche anfangen, Behauptungen hinzuschreiben, sehen Sie hier, dass ich das Programm in einer bestimmten Weise darstelle. Dass ich es in einer bestimmten Weise dargestellt habe, nämlich als Kontrollflussgraph. Wahrscheinlich haben Sie selbst ebenfalls schon Kontrollflussgraphen gesehen. Wer hat noch niemals einen Kontrollflussgraphen gesehen? Okay, Sie haben alles das gesehen. Dann vermutlich sogar schon für dieses Programm. Die Knoten also sind die Aktionen, die elementaren Statements in dem Programm, und zusätzlich hat man diese Verzweigungsknoten. Und dann gibt es einen Startknoten und einen Stoppknoten. Und ich habe das deshalb gemacht, damit man sozusagen die Plätze sieht, wo man dann die Zusicherungen hinschreiben kann, und die würde man dann an die Kanten schreiben. Also an den Kanten, da habe ich gewissermaßen die eine Aktion schon ausgeführt und ruhe mich dann aus, bevor ich die nächste Aktion mache. Und an diesen Ruhepunkten, das ist das, wo wir die Zusicherungen hinmachen. Und jetzt schauen wir uns, das heißt, wir müssen jetzt uns überlegen, was wollen wir überhaupt über das Programm zeigen und was für Eigenschaften gelten, wenn ich an einen von diesen Programmpunkten, die hier auftauchen, ankomme. Und für beide Sachen müssen Sie natürlich erst einmal ein intuitives Verständnis von dem Programm selbst haben. Und nur dann sind Sie in der Lage, darüber ein Argument zu finden, warum es funktioniert. Ja, also weil ich sagte ja, das Programm berechnet den größten gemeinsamen Teiler, aber Sie sehen hier, da wird ja nie irgendwas geteilt. Da wird ja überhaupt nie was geteilt, da wird ja was abgezogen mal das eine, mal das andere. Wieso sollte das dann auch zu einem größten gemeinsamen Teiler führen? Gibt es da irgendein Argument dafür? Oder was ist überhaupt die Idee? Ja, wir müssen also, das ist sozusagen letztendlich, wenn Ihnen irgendjemand ein 1000-Zeilen-Programm gibt und sagt, hier, beweise die Korrektheit, dann sind, also egal wem, auch mir, wenn Sie das so machen, dann werde ich natürlich aufgeschmissen sein, es sei denn, ich habe verstanden, was das Programm macht. Ich muss überhaupt verstehen, was es macht, sonst kann ich ja gar nicht darüber nachdenken, dass es das Richtige tut. Ja, und das heißt, das allererste, Mathematik hin oder her ist, Rhetorik hin oder her, Sie müssen eine Intuition haben. Und wenn Sie keine Intuition über das Programm haben, dann ist es leider schlecht. Ja? Das heißt, Sie brauchen auch eine gute Intuition. Und wenn Sie selbst das Programm geschrieben haben, dann haben Sie die Intuition. Und deswegen ist es auch in anderer Leute Programme zu verifizieren, ist extrem mühsam und entmutigend. Aber Ihr eigenes Programm zu verifizieren sollte leicht sein, weil Sie haben sich ja was dabei gedacht. Ja, also als ich das geschrieben habe, habe ich mir natürlich auch was dabei gedacht. Und was habe ich mir möglicherweise dabei gedacht? Gut, jetzt haben Sie das Pech, Sie müssen mein Programm anschauen. Aber vielleicht können Sie trotzdem nachvollziehen, was man dabei gedacht haben könnte. Ja, was man sich dabei gedacht haben könnte ist, okay, Sie haben zwei große Zahlen, Sie wollen den größten gemeinsamen Teiler. Okay, die Zahlen sind groß und damit ist das Problem groß. Die Frage ist, kann ich möglicherweise das Problem vereinfachen? Und wie würde ich das vereinfachen? Indem ich das vielleicht auf den GGT von kleineren Zahlen zurückführe. Ja? In der Hoffnung, wenn die Zahlen ganz klein sind, dann ist vielleicht das Problem leicht. Und dann ist hier die Beobachtung, dass wenn ich zwei Zahlen habe und die sind gleich, dann ist der GGT leicht. Das ist nämlich die Zahl selber. Und wenn sie verschieden sind, dann ist es so, dass der GGT von x und y derselbe ist, und x ist größer als y, dann ist es dasselbe, wie wenn ich kleinere Zahl von der größeren abziehe und dann den GGT bestimme. Das ist genau das, was hier passiert. Ja? Das heißt, durch dieses Abziehen von X oder Y von der jeweils anderen Zahl verändert sich der GGT der beiden Zahlen nicht. Das hört sich jetzt schon an, es verändert sich nicht. Das ist dann irgendwie so etwas, was man vielleicht hinschreiben könnte. Ja? Also, dass man zum Beispiel sagt, am Anfang gibt es sowas wie den GGT, es gibt den GGT von A und B. Der ist natürlich gleich dem GGT von X und Y, weil hier am Anfang A gleich X ist und Y gleich B. Und dann hier an dieser Stelle ziehe ich Y von, da habe ich nichts gemacht, aber jetzt an dieser Stelle, sagen wir mal so, mache ich das hier wieder weg. An dieser Stelle hier unten habe ich entweder Y von X oder X von Y abgezogen und in beiden Fällen habe ich dadurch den GGT nicht verändert. Also der GGT von X und Y ist nach wie vor das gleiche wie der GGT von A und B. Immer wenn ich an diesen Punkt komme. Das wäre so eine Eigenschaft, die ich da gerne hinschreiben würde. Ja? Und so ist das, also das geht natürlich nur, weil ich so eine Aussage da hinzuschreiben kann ich natürlich nur haben, weil ich eine intuitive Vorstellung über das Programm habe. Wenn nicht, käme ich gar nicht auf die Idee, das hinzuschreiben. Okay, und vielleicht noch einmal ganz kurz, was heißt das? GGT-Teiler und so ein Kram, was ist das? Das muss man natürlich auch wissen, was ist ein Teiler? Ein Teiler ist eine von X, ist eine Zahl, da gibt es eine andere Zahl, also das ist eine Zahl D, die multipliziert mit irgendwas X ergibt. Ja? Das ist das ist der GGT, dann gibt es noch den Spezialfall, wenn X und Y 0 sind, dann ist jede Zahl auf irgendeine Art und Weise ein Teiler von, oder dann sagen wir mal so, wenn X 0 ist, dann ist jede Zahl ein Teiler von 0, weil 5 mal irgendetwas ist 0. Ja, nämlich 5 mal 0 ist 0 und 6 ist auch ein Teiler von 0 und 7 und 8 und alle Zahlen. Das ist natürlich blöd. Dann kann ich den, ja, da gibt es irgendwie, wenn ich dann den GGT von 0 und 0 haben will, dann kann ich dann jede Zahl nehmen, die wäre ein Teiler von X und ein Teiler von Y. Und deswegen gibt es dann diese spezielle Zusatzdefinition, dass in diesem Fall, wo beide Zahlen 0 sind, man den GGT als 0 definiert. Und das ist jetzt so eine mathematische Definition, die da eingeführt haben. Und andernfalls gibt es eben irgendwie eine größte Zahl, die beide teilt. Und das ist der größte gemeinsame Teiler. Und zum Beispiel können Sie jetzt fragen, was ist der GGT von 0 und 10? Es muss eine größte Zahl sein, die 10 teilt, weil 0 wird ja von jeder Zahl geteilt. Die größte Zahl, die 10 teilt, ist 10. Okay? Und damit wäre der GGT von 0 und 10 10. Okay? Und dann gibt es das ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, der GGT von 0 und 10 ist 10. Das ist ein Spezialfall von dieser Regel hier für den GGT, die man aufstellen kann. Und Sie sehen auf der rechten Seite Betragsstriche. Warum? Weil Sie natürlich jetzt fragen können, was ist der GGT von minus 10 und 0? Und dann ist die größte Zahl, die größte ganze Zahl, die mit irgendetwas multipliziert minus 10 ergibt, auch 10. Ja, weil 10 mal minus 1 ist 10. Ja, und deswegen ist der GGT immer positiv oder 0. Okay, der ist immer positiv oder null. Und bei wenn die Zahl, also hier bei diesem GGT von x und 0, kommt da eben gerade dann der Betrag von dem x raus. Und das Gleiche gilt für den GGT von x und x. Also der GGT von minus 10 und minus 10, die größte Zahl, die sowohl minus 10 wie minus 10 teilt, ist dann eben 10. Und damit ist es einfach der Betrag von dem x. Und das ist das eine. Das sind jetzt sozusagen, wenn Sie so wollen, Randfälle. Die Fälle, die sozusagen wir in der Schleife benutzen, sind diese beiden. Wenn das der GGT von x und y eben das gleiche ist wie der GGT von x und y minus x, wenn ich das eine von dem anderen abziehe. Ja, weil wenn ich eine Zahl habe, die eben, das kann man sich überlegen, dass man, wenn ich ein Vielfaches k, wenn ich sozusagen eine Zahl d habe und d mal k1 ist x und d mal k2 ist y, dann finde ich auch ein Vielfaches von d, das x minus y ist, nämlich d mal k1 minus k2 ist gleich x minus y. Ja, das heißt, ich habe jeder Teiler von x und y ist auch ein Teiler von x minus y. Und das erklärt diese unteren Regeln. Und daraus können wir also tatsächlich schließen, dass in der Schleife sich der GGT gleich bleibt. Das Einzige, was besser wird, ist, dass die Zahlen kleiner werden oder gleich. Ja? Und in beiden Fällen sind wir glücklich, weil das Problem einfacher wird. Sobald sie gleich sind, verlassen wir die Schleife und ansonsten werden sie kleiner. Und dann hoffen wir, dass die Zahlen nicht beliebig oft kleiner werden und dass damit die Schleife irgendwann mal verlassen wird. Ja? Okay, und jetzt ist die Frage, wie statten wir jetzt unser Programm mit Zusicherungen aus? Und wie ich vorhin gesagt habe, es tut mir leid, wenn ich das gerade nochmal sage, aber hier ist jetzt wieder unsere Intuition gefragt über das, was während der Ausführung passiert. So, dann fragen wir uns, wir sind am Startpunkt von unserem Programm. Es ist noch nichts gelaufen. Wir haben noch nichts eingelesen. Und was ist mit den Variablen x und y? Die sind da, aber haben einen beliebigen Wert. Die sind noch uninitialisiert. Und deswegen können wir nichts sagen. Wir wissen nichts über a, wir wissen nichts über b, nichts. Wir wissen überhaupt nichts. Und das ist sozusagen das, womit wir anfangen müssen am Startpunkt. So, dann. Was passiert, wenn wir, nachdem wir das a eingelesen haben und den Wert, den wir eingelesen haben, in das x, dem x zugewiesen haben? Ja? Naja, dann wissen wir, wir kennen den Wert von a nicht. Wir wissen nicht, was die Benutzerin uns eingegeben hat als Zahl. Aber nach der Zuweisung von a an x wissen wir zumindest, dass die Werte von a und x übereinstimmen. Okay, sind wir da einig? Ich habe es ja zugewiesen. Ja? Wenn a den Wert 5 hatte, x hatte vorher, wissen wir nicht, welchen Wert, aber dann schreibe ich den Wert von a in das x rein, dann hat x halt auch den Wert 5. So ist es. Und damit weiß ich, dass diese beiden Variablen den gleichen Wert haben. Das weiß ich nach dieser Zuweisung. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ich dann den Wert b einlese und ihn nach x kopiere, dann gilt dann nach y kopiere, dann weiß ich, dass y gleich b ist. Okay? Und dann, deswegen, das ist das eine. Und der nächste Schritt ist, bevor ich an die Schleife rankomme, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwo noch mein tolles hier. Ja, also das heißt, hier an dieser Stelle wissen wir gar nichts. Was schreiben wir hin, wenn wir gar nichts wissen? Wir müssen ja irgendeine Bedingung, irgendeine Formel hinschreiben, die beschreibt, dass die gilt. Also eins, was wir machen können, ist, wir schreiben da true hin. Können wir immer machen. True gilt immer. Ja? Was anderes fällt uns da nicht ein. So, jetzt an dieser Stelle hier, danach wissen wir, dass x gleich a ist und y gleich b. Das ist das eine. Aber wenn wir aus der Schleife wieder zurückkommen an diesen Punkt, wenn wir also von hier hinkommen, wir kommen also an diesen Punkt aus zwei Richtungen. Nachdem wir einmal durch die Schleife durchgegangen sind, ist x leider nicht mehr gleich a und y notwendigerweise nicht mehr gleich b. Weil wir haben ja von einem das andere abgezogen. Ist also blöd. Wir können also nicht hier hinschreiben, an diesen Punkt hier, da können wir nicht hinschreiben, x ist dann immer gleich a und y ist gleich b, weil x und y ändern ihre Werte. Das ist natürlich, wir müssen also etwas hinschreiben, was immer gilt, wenn ich an diesen Punkt komme. Das Einzige, was wir aber wissen, ist, x und y verändern sich so, dass das eine von dem anderen abgezogen wird und dass der GGT erhalten bleibt dabei. Also was wir an diesen Punkt hinschreiben können, ist die Aussage, dass der GGT von x und y gleich dem GGT von a und b ist. Das ist beim ersten Mal so, weil x gleich y und x gleich a und y gleich b ist. Und es ist, wenn ich das nächste Mal hinkomme, von der Schleife zurück, nachdem ich die Schleife einmal durchlaufen habe, ist es wieder so. Ja? Kann man das einsehen? Also das wäre jedenfalls eine gute Eigenschaft, die irgendwie solide ausschaut, ja, und unsere Intuition widerspiegelt über das Programm. Ja, hier wird noch nichts bewiesen, das ist rein intuitiv. Ich versuche sozusagen mathematisch hinzuschreiben, von dem, was ich überzeugt bin, das gilt. Okay? Das wäre das. Und dann, angenommen, wenn ich in der Lage bin, das zu zeigen, dass das an diesem Punkt vor der Schleife immer diese Eigenschaft gilt, was gilt dann am Programmende? Gehe ich jetzt nochmal zurück. Also hier gilt diese Aussage, diese tolle Aussage, dass die GGTs übereinstimmen. Die nenne ich jetzt, die hatte ich in dem vorhin einfach A genannt, schreibe ich hier auch einfach A hin, weil A kürzer zu schreiben ist als irgendwie diese GGT-Gleichheit der GGTs. Und dann muss ich jetzt sozusagen hier ans Programmende kommen. Wie komme ich ans Programmende? Indem ich die Schleife verlasse. Wann verlasse ich die Schleife? Wenn x gleich y ist. Ja, das heißt, hier an dieser Stelle habe ich die Eigenschaft, a hat sich nicht geändert, weil sich die Werte von x und y ja nicht geändert haben. Und von a und b ändern sich die Eigenschaften, die a und b ändert sich auch nicht. Und zusätzlich gilt x gleich y. Okay? Jetzt habe ich, der GGT von a und b ist gleich der GGT von x und y. Und außerdem ist x gleich y. Ja, wenn x gleich y ist und die beiden sind positive, und beide sind positive Zahlen, dann ist das gerade der GGT. Also habe ich tatsächlich den GGT berechnet. Ja? Das heißt, unsere ganze Aufgabe besteht letztendlich darin, zu zeigen, dass wir hier an dieser Stelle dieses A schreiben können. Okay? Gut, also hier habe ich dieses, hier sind diese, das nochmal unser tolles, dieses Kontrollflussdiagramm hingeschrieben, zusammen mit den Zusicherungen, die ich an jeden Programmpunkt schreiben wollte. Also zum Beispiel hier an dieser Stelle, da haben wir dann, dass die GGTs von A und B und X und Y gleich sind. Und die Frage ist, was schreiben wir? Da müssen wir natürlich an diese Stellen ebenfalls was hinschreiben. Und mir ist da jetzt nichts anderes eingefallen, als dass ich durch alle Operationen, die da vorgenommen werden, sich an dieser fundamentalen Tatsache nichts ändert. Ja, weil ich gehe hier rein in die Schleife, dann bleibt aber trotzdem der GGT gleich. Ja, ich gehe halt in die Schleife rein. Und indem ich, ob jetzt x kleiner als y ist oder größer als y, der GGT ist immer noch gleich zwischen x und y und a und b. Ja, also ich schreibe das hier in diesem Fall, ist es super einfach. Ich schreibe hier in dieser Schleife überall a hin. Ist natürlich sehr speziell, aber vielleicht reicht das ja. Ja, es muss ja nicht, wir versuchen dann auch nicht ein maximal kompliziertes Argument zu finden, warum das Programm den GGT berechnet, sondern ein möglichst einfaches. Und das hier wäre das einfache Argument. Okay. Jetzt haben wir noch in 4 Minuten sind wir sozusagen schon gleich fast mit der ganzen Korrektheitsmaschinerie fertig. Das stimmt aber nicht. Aber wir haben jetzt jedenfalls zuerst einmal ein Groß für dieses Programm. Mit Hilfe unserer tollen Intuition geschafft, diese Zusicherungen überall hinzuschreiben. Diese Assertions. Sie könnten das jetzt schon irgendwie, ob die Assertions sinnvoll sind, könnten Sie schon ausprobieren, indem Sie nämlich das mit dieses Mini-Java-Programm schreiben und überall Assert hinmachen, wie ist es da, und dann mal kurz laufen lassen für 2, 3 Eingaben, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ja? Und natürlich müssen wir aber jetzt, was uns jetzt aber noch fehlt, ist ein systematisches Argument, dass diese Assertions, dass das tatsächlich alles zusammenpasst. Aber das hatte ich versucht, Ihnen darzulegen, ist jetzt ein lokales Problem. Weil ich habe jetzt hier eine Zusicherung, da eine Zusicherung und dazwischen eine Zuweisung zum Beispiel. Und da muss ich mich fragen, passen diese 3 Sachen zusammen? Ja, Sie erinnern sich, x gleich 5, dann wird x um 1 erhöht und gilt dann nachher x gleich 6. Und die Antwort ist in dem Fall natürlich ja. Beziehungsweise x gleich 7 gilt jedenfalls nicht. Ja? Und das ist die, mit dieser Frage müssen wir uns, wie wir diese systematisch 2 Zusicherungen vergleichen im Hinblick, ob die zusammenpassen, relativ zu so einer Aktion, die dazwischen abläuft. Das ist das nächste Problem, mit dem wir uns beschäftigen wollen und müssen. Und da gehen wir dann der Reihe nach durch die verschiedenen Formen von Zusicherungen, von diesen Boxen, die in unserem Kontrollflussgrafen vorkommen, durch und schauen, wie wir mit denen umgehen. Aber für heute, denke ich, haben wir schon viel geschafft. Deswegen machen wir jetzt Schluss und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.